Von dem lutherischen Geistlichen Christian Skrever haben wir folgende Geschichte. Er hat sie schon im 17. Jahrhundert aufgeschrieben, deshalb ist sie in einer etwas älteren Sprache, aber ich denke, gut zu verstehen. Es hatte ein armer Gärtner eine überaus große und schöne Rübe in seinem Garten gefunden. Und weil er sie für ein Wunderwerk der Natur hielt, seinem Herrn und Fürsten zum Geschenk gemacht. Dieser sah des armen Mannes Einfalt und sein gutes Herz an und gab ihm dafür 100 Reichstaler. In Klammern, das ist ziemlich viel für eine Rübe. Ein vornehmer Hofherr aber, der das sah, dachte bei sich selbst, wenn der Fürst eine Rübe so teuer bezahlt, wie viel mehr wird er für ein schönes Pferd geben? Und er schenkte dem Fürsten sein bestes Ross. Der kluge Fürst aber merkte wohl, dass er nicht sein Herz, sondern nur eine Falle für sein Geld gesucht hatte. Er nahm das Pferd an, schenkte ihm aber nichts dafür. Als er aber sah, dass jener darüber unmutig wurde, sprach er, der Gärtner gab mir die Rübe, aber du hast dir selbst das Pferd gegeben. Zwei Männer, die was ganz Ähnliches tun und doch kommt ein ganz anderes Ergebnis dabei raus, weil dieser Fürst ihnen ins Herz sieht und er sieht, dieser Gärtner hat mir die Rübe geschenkt aus Liebe zu mir und er belohnt das. Und dieser Hofherr, der wollte mich nur ausnutzen. Und es sah zwar so aus, als wäre er großzügig, als er mir das Ross gab, aber er hat nur an seinen eigenen Vorteil gedacht. In der Gemeinde in Korinth, da haben viele ihre Geistesgaben so gebraucht wie dieser zweite Mann, wie dieser Hofherr. Sie haben ihre Gaben eingesetzt und vielleicht sah es noch nach Liebe aus, aber tatsächlich war es sehr selbstsüchtig, sehr eigennützig. Sie haben anderen gedient, um selber groß rauszukommen, fürs eigene Ego. Und Paulus hat sie da sehr herausgefordert und ermahnt. Niemand hat seine Gaben für sich selbst, sondern ihr habt sie, um einander zu dienen. Letzte Woche haben wir gesehen, um den Leib Christi zu erbauen. Und Paulus hat gezeigt, jeder Christ in der Gemeinde hat Gaben, keiner ist überflüssig, jeder hat Gaben und soll und darf die einbringen. Und gleichzeitig ist auch niemand unabhängig von den anderen, sondern wir brauchen einander so sehr in der Gemeinde und indem wir einander dienen mit diesen Gaben, entsteht etwas Wunderschönes. Erbaut Gott selbst diesen Leib. In Kapitel 13, dem Text heute, spricht Paulus jetzt direkt an, was eine Gabe und was unseren Dienst wertvoll macht oder auch wertlos. Alles entscheidet sich wirklich an der Liebe, mit der wir diese Gaben einsetzen. Und ich möchte uns erstmal nur die ersten drei Verse lesen aus 1. Korinther 13. Paulus schreibt da, wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte. Und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen. Und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Lasst uns nochmal beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und dass du uns zeigst, worauf es wirklich ankommt, wenn wir die Gaben gebrauchen, die du uns gegeben hast. Und lass es uns doch tiefer verstehen, tief in unserem Herzen, wie sinnlos alle diese Gaben sind ohne die Liebe, aber wie kostbar und wertvoll, wenn sie in Liebe gebraucht und eingesetzt werden, für dich und für unsere Geschwister und darüber hinaus. Bitte form du uns durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Ja, Paulus macht hier mit ganz starken Beispielen gleich zu Beginn deutlich, dass die Liebe für unseren Dienst und für unser ganzes Leben, dass sie wirklich die unverzichtbare Grundlage ist für alles. Ohne Liebe ist alles nichts. Und das gilt zuerst für unser Reden, damit fängt er hier an. Und es hat sicher seinen Grund darin, dass ein großes Thema dort in der Gemeinde in Korinth war, dass sie sehr viel Wert darauf gelegt haben und sehr stolz waren auf die Zungenrede, die manche hatten oder die vielleicht sogar viele hatten. Und es ist erstmal für unseren heutigen Text unerheblich, was er damit ganz genau gemeint hat, ob er damit gemeint hat, dass sie in anderen echten Sprachen geredet haben, so wie wir das in der Apostelgeschichte sehen an Pfingsten, wo die Apostel geredet haben und Menschen aus unterschiedlichen Ländern haben dann verstanden, in ihrer Muttersprache das Evangelium und sind zum Glauben gekommen. Oder ob Paulus hier eine andere Form der Zungenrede meint, zur persönlichen Erbauung in einer Sprache, die Menschen gar nicht verstehen können. Um was es Paulus hier aber geht, ist die Haltung, mit der diese Rede praktiziert wird. Und das hat er schon in Kapitel 12 kritisiert, das wird nochmal in Kapitel 14 erst sehr genau anschauen und ansprechen. Das war nicht gut, wie das in Korinth lief. Die Zungenrede wurde gebraucht, dass Leute sich groß gemacht haben. Und es hat zu Spaltung geführt in der Gemeinde. Es hat nichts genutzt. Es war auch ein Anstoß für Menschen, die dazukamen. Das adressiert Paulus dann im Fortgang. Die dazukamen und die in der Gemeinde gar nicht richtig verstehen konnten, um was geht's hier eigentlich, weil da chaotisch durcheinander in Zungen geredet wurde. Nicht hilfreich. Und Paulus sagt, das muss in Liebe passieren. Und er gebraucht hier ein sehr großes Bild dafür. Er sagt, ich könnte in Menschenworten reden oder in Engelszungen. Also ich könnte sogar in der Sprache des Himmels reden. Ohne Liebe wäre das nichts wert. Nein, ich wäre wie ein tönendes Erz, sagt er, wie eine klingende Schelle. Wir haben ja jetzt schon seit ein paar Monaten in unserer Gemeinde zum 11 Uhr Gottesdienst und dann auch nochmal zum 13 Uhr Gottesdienst unseren Gong. Und ihr habt ihn vorhin gehört. Das ist ein tönendes Erz, das erklingt und uns zum Gottesdienst ruft. Und dafür ist es auch tauglich. Aber wenn sich jetzt hier jemand neben mich stellt während der Predigt und dieses tönende Erz die ganze Predigt durch malträtiert und auf diesen Gong einschlägt, am Anfang würdet ihr vielleicht noch lachen, ziemlich bald werdet ihr ziemlich genervt und vielleicht würden sogar manche gehen, weil sie sagen, das ist ja unerträglich. So sind Gaben eingesetzt ohne Liebe. Krach, sorgen für Disharmonie, sorgen früher oder später für Streit und Verspaltung. Nicht wertvoll, nicht hilfreich. Und das gilt für die Zungenrede, es gilt aber auch für jede andere Gabe, die wir in der Weise gebrauchen, ohne Liebe. Paulus spricht ein anderes Thema an. Er spricht das Wissen und die Erkenntnis an und da kommt uns das vielleicht noch ein bisschen näher oder ganz sicher, weil Zungenrede nicht das Riesen-Megathema ist in der FEG München Mitte. Aber Wissen und Erkenntnis vielleicht schon. Ganz sicher größer als Zungenrede bei uns, ein größeres Thema. Und dass wir stolz werden können über unser Bibelwissen und auf unsere theologischen Einsichten, dass wir uns damit voneinander in der Gemeinde abgrenzen und uns vielleicht überheben übereinander, weil wir sagen, schau mal, wie viel ich schon erkannt habe und dann auf andere vielleicht herabblicken, vielleicht im Herzen, vielleicht aber sogar im Gespräch jemand wirklich spüren lassen, wie dumm er noch ist und wie viel da noch fehlt zur echten Erkenntnis. Die Gefahr ist sehr real. Dass wir uns auch vielleicht abgrenzen zu anderen Christen, zu anderen Gemeinden, auf sie herabschauen und stolz werden auf unsere Erkenntnis. Die Gefahr ist da, dass wir uns verlieren in Diskussionen über ganz besondere Auslegungen, über besonders schwierige Bibelstellen und dabei ganz grundlegende Dinge vernachlässigen und vergessen, wie die Evangelisation, dass Menschen das Evangelium hören und glauben, wie Werke der Nächstenliebe, ganz praktisch. Habe ich keine Zeit dafür, ich muss hier diskutieren über die Entrückung und was auch immer. Die Gefahr ist da. Und Paulus sagt, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und er redet hier nicht gegen Erkenntnis. Gott will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er will, dass wir ihn mehr erkennen. Aber er redet hier gegen eine Art und Weise, das Wissen anzuwenden, ohne Liebe. Und er fordert uns heraus. Ist deine Erkenntnis eine Erkenntnis mit Liebe? Führt dein Wissen dazu, dass du Gott wirklich mehr liebst? Verändert es dein Leben, so wie du lebst, was du tust? Und teilst du deine Erkenntnis mit anderen mit dem ehrlichen Wunsch, dass sie Gott mehr erkennen, dass sie ihn mehr lieben lernen, seine Liebe mehr begreifen, ihn besser verstehen, in der Beziehung zu ihm wachsen? Wenn das nicht so ist, dann ist es Wissen, dann ist es spannend, regt das Intellekt, das Gehirn an, aber es ist nichts wert. Und genauso ist es auch mit dem größten Glauben, sagt Paulus. Ein Glaube, der sogar Berge versetzt. Wow, das ist ein Glaube. Sagt, ich kann alles weggeben, mein ganzes Geld den Armen spenden. Ich kann mich sogar selber hingeben, mich verbrennen lassen, sterben. Ohne Liebe ist das alles nichts wert. Und er macht es wirklich ganz groß, er übertreibt im Grunde. Wer hat so einen Glauben, der Berge versetzen kann? Er macht es so groß, um uns das wirklich sehen zu lassen. Ohne Liebe sind die größten Taten, die größten Werke nichts. Es ist am Ende fruchtlos. Jetzt ist das ja mit der Liebe so eine Sache, gell? Jeder redet über die Liebe, aber was ist eigentlich denn Liebe ganz genau? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansichten darüber. Wenn ich das Radio aufdrehe, dann geht es da meistens ums Gefühl. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Mein Praktikum beim Schlagersender gemacht, da läuft das heute noch. Aber auch die neueren Lieder, da geht es ums Gefühl, was das mit mir macht. Ich fühle mich so gut, weil du mich liebst. Ist es das? Manche Erziehungsratgeber, die raten den Eltern, bloß keine Grenzen setzen. Lass das Kind tun und machen, was es will. Es soll sich frei entfalten. Dann liebst du es wirklich. In der Gemeinde, da verstehen wir Liebe oft als nett zueinander sein. Dass wir einfach, egal wie unverschämt und unfreundlich uns jemand begegnet, dass wir einfach so das Lächeln aufsetzen und vielleicht innerlich oder in der Hosentasche geht's Messer auf, aber wir lassen es stecken. Du lächelst, du bleibst freundlich. Bis es vielleicht irgendwann doch nicht mehr geht und du dich einfach entnervt von Menschen zurückziehst in der Gemeinde und dann setzt du dich auf die ganz andere Seite, bloß nicht den anderen begegnen. Oder es kocht dann doch mal in einer Situation hoch und du explodierst, weil du es einfach nicht mehr schaffst, nett zu sein. Die Liebe, von der Paulus hier spricht, die sieht anders aus. Die ist so viel mehr als Gefühl. Gefühl spielt da sicher mit rein, aber sie ist eben viel mehr als das. Sie ist auf jeden Fall mehr als laissez-faire, machen und tun, was man will. Darum geht es nicht. Diese Liebe ist viel mehr als nett zueinander sein. Das geht viel, viel tiefer. Und ich möchte uns das lesen, was Paulus über die Liebe sagt, wie die Liebe wirklich ist. Gott definiert, was Liebe ist. Und hier sagt er uns, was Liebe wirklich ist. Ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Verse, die zeigen uns, was Liebe ist, was echte Liebe ist. Und was für eine verändernde Kraft die Liebe hat. Das möchte ich mit uns anschauen, weil es uns wirklich ins Staunen bringen darf. Die verändernde Kraft der wahren Liebe. Das sind ja Worte, die werden gern bei Hochzeiten gelesen. Die Christina hat vorhin schon gesagt, wir kennen das, ist wahrscheinlich das bekannteste Kapitel der Bibel. Wird so gerne da zitiert und dann sieht man dieses Brautpaar und man schmilzt dahin und denkt sich, ach, die Liebe. Ist einfach, wo ist es nicht herrlich, die Liebe? Und wir vergessen dabei so schnell den Kontext, in dem Paulus diese Worte gesagt hat und was das wahrscheinlich erstmal mit den Korinthern damals gemacht hat, weil das war nicht was, was vermutlich romantische Gefühle in denen hervorgerufen hat, sondern Paulus hat bis dahin sie für vieles kritisiert, was bei ihnen schlecht lief und jetzt hören sie das und das muss sie gepiekst haben, das muss wirklich was in ihrem Herzen ausgelöst haben. Weil ganz vieles von dem, was Paulus hier sagt darüber, wie die Liebe nicht ist, was die Liebe nicht tut, was sie nicht ist, das war genau das, was bei den Korinthern der Fall war. So haben die miteinander gelebt, so sind die miteinander umgegangen. Paulus sagt, die Liebe, die eifert nicht. Das heißt, sie ist nicht eifersüchtig, sie ist nicht neidisch. Sie treibt nicht Mutwillen oder man kann auch sagen, sie prahlt nicht, sie gibt nicht an. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Wie war das da in Korinth? Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Ja, die waren stolze Leute, stolz auf ihre Zugehörigkeit zu einzelnen Lehrern. Waren stolz auf ihre Geistesgaben, die sie nicht gebraucht haben, um andere zu segnen und ihnen zu dienen, sondern um sich abzugrenzen. Und Paulus hat das schon viel angesprochen bis hierhin, aber jetzt legt er den Finger wirklich in die Wunde nochmal rein. Und mit diesen Zeilen bekommt es nochmal eine ganz andere Tiefe. Was für ein Zerrbild gab das ab, wie die Korinther ihre Gaben gebraucht haben und wie sie miteinander umgegangen sind. Was für ein Zerrbild von der Liebe Gottes für seine Gemeinde. Und Paulus sagt ihnen, Liebe verhält sich nicht ungehörig. Das kann man auch übersetzen, sie nimmt sich keine falschen Freiheiten heraus. Und wie verbreitet war auch das dort in Korinth, diese falschen Freiheiten, die sich Einzelne herausgenommen haben. Meine Freiheit in Christus, die ist wichtiger als dein Gewissen. Und man hat sich wirklich übereinander auch da erhoben. Keine Rücksicht aufeinander im Namen der Freiheit Christi. Und diese falsche Freiheit, die ging so weit, dass sie teilweise Sünde umdefiniert haben. Im Bereich der Sexualität ist es besonders deutlich zu sehen in diesem Brief. Haben sich falsche Freiheiten herausgenommen und es vielleicht sogar noch als Liebe gelabelt. Ja? Wie das auch heute passiert, gerade mit der Sexualität. Da wird was als Liebe genannt, was doch in Wahrheit keine Liebe ist. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sagt er. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Wie anders war auch das in Korinth. Wir haben das gelesen. Manche, die haben sich am Sonntag im Gottesdienst getroffen und am Montag wieder vor Gericht, weil sie sich gegenseitig das Böse zugerechnet haben. Ja? Und Paulus spricht es an und sagt, das geht doch nicht. Ihr könnt euch doch nicht vor die weltlichen Richter schleppen und da gegenseitig verklagen und Prozesse führen. Das ist ohne Liebe. Das sind Worte wie ein Spiegel für die Gemeinde damals in Korinth. Und es ist auch ein Spiegel für uns. Das sind Worte, wenn wir die uns tiefer anschauen, das sollen auch wir erkennen. Mann, wie oft fehlt auch uns die Liebe. Wie leicht kann mich was anderes motivieren oder antreiben als Liebe. Und vielleicht rede ich noch von der Liebe und vielleicht tue ich noch so, aber tatsächlich sind es ganz andere Motive. Vielleicht kennst du den neidischen Blick, den eifersüchtigen Blick auf andere und auf das, was sie haben. Wenn du ganz ehrlich bist, dass du sagst, das hätte ich auch gern, was die haben. Dieses Leben, vielleicht auch diese Gaben, da wäre es leichter für mich. Und der Neid, der macht was mit deinem Herzen, der belastet dich. Und er belastet nicht nur dich, sondern auch die Beziehung zu anderen Menschen. Bringt eine Trennung rein, eine Spaltung. Kennst du das Verlangen nach Anerkennung? Dass Menschen dich wichtig nehmen und groß von dir denken? Da muss man nicht vorne stehen und predigen oder Musik machen oder irgendwo so eine Rolle haben, um sich nach Anerkennung zu sehen, das haben viele von uns. Das kann sein, dass du in der Küche arbeitest oder dass du das Gemeindehaus putzt und eigentlich ein bitteres Herz hast und sagst, Mann, wenn mal das endlich jemand sehen würde, was ich leiste und es anerkennen würde und es wertschätzen würde. Und es macht was mit deinem Herz und es bringt eine Trennung rein zu anderen. Kennst du den Wunsch nach Vergeltung, wenn dich jemand verletzt hat? Wir sind ja zivilisiert, wir ziehen hier nicht vors Gericht gegeneinander, aber diesen Wunsch nach Vergeltung, das haben viele von uns doch, das ist jemand, das soll er mir büßen. Entweder rede ich nicht mehr mit dir, wenn du mir krumm kommst, oder ich rede hinter deinem Rücken über dich und läster über dich, oder ich boykottiere deine Ideen und deine Vorschläge. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Böse zuzurechnen und sich zu rächen. Und wenn du nichts von diesen Dingen kennst, dann glaube ich doch, wenn du länger über diese Worte nachdenkst, die Paulus hier schreibt, dass du dich da wiederfindest und merkst, so ist es nicht in meinem Leben. So bin ich doch nicht. Paulus zeigt uns, wie die wahre Liebe stattdessen ist. Er gibt diese negativen Beschreibungen, aber er umklammert es mit positiven Beschreibungen. Er sagt, die Liebe, die ist langmütig und freundlich, am Anfang von Vers 4. Langmut, kann auch sagen Geduld, das hat was damit zu tun, wie ich mit den Defiziten von anderen umgehe. Mit perfekten Menschen brauchst du keine Geduld. Die machen immer alles richtig. Super. Aber solche Menschen gibt es nicht. Nicht in der Gemeinde und auch sonst nirgends. Das heißt, die Liebe, die ist langmütig und die ist geduldig. Die schenkt immer wieder neue Chancen. Liebe heißt, ich bin bereit, wirklich zu vergeben, wirklich zu vergeben. Liebe heißt, ich bin bereit, auch über Sünde hinwegzusehen, über Dinge, die jemand an mir, wo jemand mir Böses getan hat, darüber wirklich hinwegsehen zu können. Petrus sagt in 1. Petrus 4, die Liebe deckt viele Sünden zu. Liebe kann heißen, Fehler und Schwächen in Liebe anzusprechen, aber die Betonung liegt auf in Liebe. Dass es mir nicht darum geht, Recht zu haben und meine Position zu stärken, sondern dass ich jemand anders wirklich helfe, mit dieser Zurechtweisung, mit meiner Ermahnung, mehr zu erkennen, wie es gut und richtig ist zu leben. Dass ich vielleicht an seine Seite komme, vielleicht sogar einen Weg mitgehe und ihm oder ihr helfe, das Leben wirklich zu ändern. Freundlichkeit ist die andere Seite von der Medaille. Freundlichkeit oder auch Güte, die zeigt sich darin, dass ich anderen aktiv Gutes tue, dass ich ihr Gutes suche und zwar unabhängig davon, ob ich was zurückbekomme. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Seine Freunde hat jeder lieb. Aber diese Freundlichkeit und Güte, die wir hier beschrieben sehen, die geht so viel tiefer. Das ist eine Freundlichkeit und Güte gegenüber allen Menschen. Jesus sagt in der Bergpredigt sogar gegenüber den Feinden. Feindesliebe, so weit geht das. Paulus sagt am Ende von Vers 6, Liebe freut sich an der Wahrheit. Liebe freut sich nicht an Gerüchten, falsche Dinge über andere zu verbreiten. Liebe bedeutet, ich lebe integer, ich lebe wirklich nach Gottes Wort. Es formt mich, es prägt mich. Ich lebe in seinem Licht, ich lebe seine Wahrheit, ich bin ehrlich zu anderen. Liebe geht sehr, sehr tief. Und dann schließt Paulus den Absatz in Vers 7 mit diesen Worten und die sind wirklich am größten dann, dieses große Finale von diesem Abschnitt, er sagt, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Vielleicht fragst du dich, so schön das auch klingt, ja, ist das denn überhaupt realistisch, so zu lieben, alles zu ertragen? Alles ist wirklich alles. Und alles zu erdulden, ist das denn realistisch? Geht das? Ist es überhaupt erstrebenswert? Muss ich mir denn alles bieten lassen? Manchmal muss man doch auch mal auf den Tisch hauen und auch mal seinen Standpunkt klar machen und durchsetzen. Wenn ich alles erdulde und ertrage, da werde ich ja ausgenutzt. Da trampeln ja alle auf mir rum. Ist das nicht, was Paulus hier sagt und als Liebe bezeichnet, ist das nicht eigentlich eine sehr schwache Position? Ist das nicht sehr schwach? Definiert er hier nicht Schwäche um und sagt dann noch, das ist Liebe, aber eigentlich ist es doch sehr schwach. Ich glaube, diese Bedenken kommen und ich habe das immer wieder gehört, auch in der Gemeinde, wenn wir reden, so muss ich mir denn alles bieten lassen? Aber wir verstehen erst wirklich tief, was da für eine Stärke drin ist in diesen Worten, wenn wir begreifen, auf wen sie zuerst hinweisen und wer sie perfekt gelebt und verkörpert hat, nämlich Jesus Christus selber, Gottes Sohn. Wenn du den Abschnitt nimmst und du ersetzt das Wort Liebe durch deinen Namen, Matthias ist langmütig, Matthias ist freundlich, das wäre nicht wahrhaftig. Ich kann sagen, manchmal freundlich, manchmal langmütig. Aber wenn du Jesus da einsetzt, dann ist der Abschnitt immer noch wahr und er bekommt eine noch viel größere Tiefe. Jesus Christus ist langmütig. Er ist freundlich. Jesus Christus ließ sich nicht erbittern und Jesus Christus rechnete das Böse nicht zu. Und wir sehen im Leben von Jesus Christus, dass diese Liebe keine Schwäche ist, alles andere als das, sondern dass es in Wahrheit eine unfassbar, eine übermenschliche Stärke und Kraft ist. Er hat geduldig die Lieblosigkeit der Menschen ertragen. Er hat die Menschen immer wieder korrigiert, das hat er schon gemacht, aber nicht aus Rechthaberei, sondern aus Freundlichkeit, um sie auf den richtigen Weg zu weisen. Jesus war freundlich und gütig mit Menschen. Er hat sogar Menschen geheilt, die sind danach weggelaufen, die wollten nie mehr was von ihm wissen. Hat sie trotzdem gesund gemacht. Hat jemand in sein Jüngerteam genommen, von dem wusste er, der wird mich verraten. Und er hat diesem Judas noch vor seiner Kreuzigung die Füße gewaschen. Jesus war gütig und freundlich mit jedem Menschen. Jesus hat wirklich alles ertragen und erduldet. Er hat den ungerechten Prozess erduldet dort vor Pilatus, wo sie ihn hingeschleppt haben. Diesen ganzen Spott, wie sie ihn bespuckt haben und noch die Dornenkrone auf den Kopf gepresst haben. Er hat die Qual des Kreuzes erduldet. Und noch da standen die Menschen drum und haben ihn ausgelacht, haben gesagt, ja, jetzt hilf dir doch selbst, wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch herunter, steig doch herab. Und wie leicht wäre es gewesen für Jesus, diese Tortur zu beenden und genau das zu tun. Aber er zeigt seine Liebe und seine Macht darin, dass er erduldet hat und ertragen hat, dass er diesen einfachen Weg nicht gewählt hat, sondern dass er gerade dieses Leid auf sich genommen hat. Die Bibel sagt uns warum: aus Liebe zu uns Menschen. Weil er unsere Strafe für unsere Lieblosigkeit gegenüber Gott und dann in der Folge auch gegenüber anderen Menschen, weil er sie dort auf sich selbst genommen hat. Und als ich heute Morgen nochmal drüber nachgedacht habe, verzeiht mir das, ich muss nochmal die Obros zitieren, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gemacht, aber mir kam ein Lied, was das so schön in nur ein paar Verse packt. Bis in den Tod wäre ich verloren gewesen, bis in den Tod gingst du, um mir zu vergeben. Bis in den Tod gabst du aus Liebe dein Leben. Bis in den Tod für mich. Bis in den Tod für mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jesus hat wirklich erduldet und ertragen aus Liebe zu uns. Seht ihr, diese Verse, die überführen uns, die zeigen uns, dass uns die Liebe oft noch fehlt, aber sie zeigen uns auch die Liebe in Person, Jesus Christus. Seine Liebe, die ist stark. Seine Liebe ist mächtig. Und seine Liebe allein, die kann dein und mein Herz wirklich verändern, tief verändern. Zum ersten Mal, wenn du Jesus noch gar nicht vertraust und noch gar nicht mit ihm lebst, lass dir seine Liebe schenken. Es braucht, dass du umkehrst von deinem Leben, wie du es bisher gelebt hast, und dass du sagst, Jesus, ohne dich kann ich nicht lieben und ohne dich bin ich abgeschnitten von der Quelle des Lebens, von der Liebe. Ohne dich kann ich nicht mit Gott leben, aber ich möchte dich bitten, Jesus, versöhn du mich mit dem Vater. Schenk mir deine Liebe und das neue Leben. Das darf jeder tun, das kannst du heute tun. Und wenn wir das getan haben, dann sagt uns Paulus im Römerbrief, wir haben auch das vorhin gehört, dann ist seine Liebe, Gottes Liebe ausgegossen in unsere Herzen durch seinen Heiligen Geist. Es ist diese Liebe, die Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, die er in unsere Herzen gießt und die uns wirksam verändert. Wenn der Neid und die Eifersucht sich anmelden, dann bade dich in Gottes Liebe, in der Liebe von Jesus Christus. Es gibt kein besseres Bild, glaube ich, dafür. Du musst dich wirklich darin baden. Du musst dir das so bewusst machen lassen von Gott. Vielleicht betest du dafür. Herr, erfüll mich mit dieser Liebe. Lass mich das noch tiefer begreifen, wie sehr du mich zuerst geliebt hast. Und dann hat der Neid und die Eifersucht keinen Platz mehr. Es vertreibt es wirklich, weil du erkennst, vielleicht hätte ich gern das, was andere haben. Die Fähigkeit, dieses Leben. Aber ich bin doch der reichste Mensch auf dieser Erde, weil Jesus Christus mich liebt. Seine Liebe am Kreuz ist nicht der Trostpreis für die, die sonst zu kurz gekommen sind. Das ist der Hauptgewinn. Das ist wirklich das, um was es eigentlich geht. Ich bin geliebt von Gott. Wenn du in der Versuchung stehst, deine Gaben und deine Fähigkeiten falsch einzusetzen, nämlich für dich, dass du groß rauskommst, dass die Leute dir zujubeln und sagen, Mann, das ist ja ein toller Hecht. Dann schau auf Jesus und auf seine Liebe und schau, wie er in seiner Liebe seine Gaben und Fähigkeiten eingesetzt hat. Es ist so erstaunlich, wir werden Jesus in Ewigkeit anbeten und ihn ehren und ihm zujubeln, aber Jesus kam nicht so in diese Welt, dass er das von den Leuten gefordert hätte, sondern er hat seine Gaben und seine Liebe ganz in den Dienst der Menschen gestellt, ganz in den Dienst seines Vaters gestellt. Du hättest kein ewiges Leben, wir hätten kein ewiges Leben, wenn er den angenehmen Weg gewählt hätte, dass alle ihm zujubeln, hat sich verspotten lassen. Das hilft, diese Liebe tiefer zu verstehen, nicht meine eigene Ehre zu suchen, sondern Gottes Ehre. Und wenn dich andere verletzen und da dieser Gedanke kommt, ich würde mich gern rächen, ich will das vergelten, das muss einen Ausgleich geben, dann flieh zum Kreuz. Erinner dich, das hätte ich verdient gehabt, dort zu hängen, ewig zu sterben. Und Jesus hat es mir abgenommen. Er trug meine Strafe. Er hat den Preis bezahlt. Seht ihr, Vergebung, das kostet immer einen Preis. Jesus hat den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen kann für unsere Schuld. Wir sind auch immer wieder aufgefordert, einen Preis zu bezahlen. Wenn du anderen vergibst, zahlst du den Preis. Aber der ist so viel kleiner als der Preis, den Jesus für dich bezahlt hat. Und es ist genau diese Liebe, die uns wirklich vergeben lässt. Wir können das auch faken und wir merken es früher oder später, dass wir nicht wirklich vergeben haben. Es muss aus dieser Liebe Christi kommen. Dann kannst du wirklich vergeben. Paulus macht noch eine letzte Aussage über die Liebe und die unterstreicht, warum sie wirklich wichtiger ist als alles andere. Und warum auch alles andere nur durch die Liebe einen Wert bekommt. Ich möchte uns die letzten Verse lesen, Verse 8. bis 13. Paulus sagt, die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird, Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Die Liebe, die hört niemals auf, sagt Paulus hier. Das ist die ewige Konstante, das, was immer bleiben wird, wenn alles andere vergeht. Und er macht den Korinthern hier so deutlich, seht ihr, das, worum sich euer Denken dreht, sind die ganzen Gaben und wer was kann und wer was ist in der Gemeinde. Aber wisst ihr, das hört alles einmal auf. Ihr tut so, als wäre das das Ewige, als wäre das das, worauf es wirklich ankommt. Und damit habt ihr das Ganze verdreht, weil eigentlich alle diese Gaben nur einer großen Sache dienen sollen. Sie sollen die Liebe anschaulich machen, die in Ewigkeit bleiben wird. Prophetische Rede hört auf. Die Zungenrede, die euch so wichtig ist, die hört mal auf. Selbst die Erkenntnis hört auf. Das macht die Gaben nicht überflüssig. Das ist hier nicht der Punkt. Gott gibt sie ja in die Gemeinde hinein. Aber es gibt ihnen den richtigen Platz. In Liebe gebraucht dienen alle Gaben, die Gott uns gibt, dazu, dass wir ihn mehr erkennen, dass wirklich dieser Leib mehr auferbaut wird. Und dass wir Gott sehen, dass wir eine Vorstellung von ihm bekommen. Weil das macht Paulus hier deutlich, wir sehen Gott noch nicht. Johannes sagt das auch im Johannesevangelium am Anfang. Er sagt, niemand hat Gott je gesehen. Und das heißt, wir standen alle nicht vor Gott. Wir haben ihn nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber Gott schenkt es uns durch verschiedene Gaben, dass wir ihn stückweise hier und heute schon erkennen dürfen. Gott macht das durch die Gabe der Erkenntnis, er gebraucht dafür Theologen, er gebraucht Pastoren, er gebraucht viele Väter und viele Mütter, er gebraucht Freunde, denen er diese Gabe schenkt, dass sie andere tiefer in das Wort hineinführen können, sodass sie Gott mehr sehen dadurch. Und wenn uns jemand dieses Wort gut erklärt und uns hilft, es besser zu verstehen, dann wird Gott, der noch unsichtbar ist für uns, ein Stück weit sichtbarer und du erkennst ihn mehr. Darum geht es bei dieser Gabe. Wenn Gott Heilung schenkt, und ich glaube, dass Gott das auch heute noch tut, ist keine Gabe, die für uns verfügbar wäre. Niemand kann sagen, ich habe diese Gabe immer und mache jetzt mal euch alle gesund, das nicht. Aber Gott tut auch heute noch solche Wunder. Und wenn er sie tut, dann tut er sie, um sich zu zeigen und um was zu zeigen von dieser Wahrheit, die in Ewigkeit gilt, dass wir alle ganz gesund werden, dass es in der Ewigkeit bei ihm keinen Krebs mehr gibt und auch sonst nichts mehr. Und es ist ein Vorgeschmack, es ist eine Kostprobe von dem, was noch kommt. Wir sehen etwas von Gottes Macht und seiner Güte, wenn er eine Krankheit wegnimmt. Und Gott wird uns darin sichtbarer. Besondere Werke der Nächstenliebe, zum Beispiel Gastfreundschaft wird als eine Geistesgabe auch bezeichnet, die machen uns was von Gottes Gastfreundschaft und seiner Liebe zu uns anschaulich. Wenn jemand sein Haus für dich öffnet und wirklich gastfreundlich ist, dann lernst du was über Gott, der das noch viel mehr ist. Alle diese Geistesgaben sollen dazu dienen und alle diese Geistesgaben hören deshalb einmal auf und zwar dann, wenn das Vollkommene da ist, sagt Paulus in Vers 10. Und es gibt Streit darüber, es ist ein bisschen umstritten, was ist gemeint mit diesem Vollkommenen, was da einmal kommen wird, aber ich glaube, es ist gar nicht so schwer, das zu verstehen, weil Paulus eben zwei Verse später in Vers 12 sagt, wir sehen jetzt durch den Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. wenn das Vollkommene kommt, dann sehen wir Gott direkt. Und deshalb kann man das aus meiner Sicht nur so verstehen, dass Paulus hier darüber spricht, dass das Vollkommene ist, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dann brauchst du keine Gaben mehr, die dir was von seiner Größe zeigen, weil du siehst ihn von Angesicht zu Angesicht. Er steht vor dir, du stehst vor ihm und du siehst in seine liebevollen Augen, in sein freundliches Gesicht, das dir zugewandt ist. Er sagt, komm rein, herzlich willkommen zu Hause, ich habe Wohnungen vorbereitet. Du brauchst diese Gaben nicht mehr, weil du Gott direkt siehst. Der Glaube, der hört auf oder er wird verwandelt. Es ist nicht mehr ein Glaube auf was Unsichtbares gerichtet, sondern es ist, ja, wir leben im Schauen dann. Die Hoffnung erfüllt sich in dieser Ewigkeit. Was aber bleibt, ist die Liebe. Das ist unser großes Thema in alle Ewigkeiten. Deshalb sagt Paulus, das ist auch heute unser großes Thema. Darum geht's. In Ewigkeit bleibt die Liebe. Musst du an ein anderes Lied denken, nicht von den O'Bros, keine Rapmusik, noch was etwas Älteres von der Hedwig von Redern. Ein wunderbares Lied, was sie gedichtet hat. Dort vor dem Throne im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Und wenn wir seine Liebe sehen und da nichts mehr zwischen uns steht, keine Sünde, keine Unvollkommenheit mehr, das wird Herrlichkeit sein. Das ist die ewige Konstante Gottes Liebe. Deshalb habe ich am Ende dieser Predigt eine Hausaufgabe für uns. Das gibt es auch nicht jedes Mal. Heute gibt es eine Hausaufgabe. Und diese Hausaufgabe ist nicht, lieb mehr. Auch wenn wir das alle ganz sicher nötig haben. Wir haben das nötig, weil das, was wir tun und wie wir leben, oft noch wie so ein tönendes Erz und eine klingende Schelle ist. Aber das Wichtigste, was du tun kannst, um selber mehr zu lieben, das ist nicht, dich mächtig anzustrengen und dich halt einfach zusammenzureißen und nett zu sein. Das Wichtigste ist, dass du tief über Gottes Liebe nachdenkst, dass du über sie staunst, dass du dich an Gottes Liebe freust. Du liebst nicht, um was zu bekommen. Du bist nicht wie der zweite Mann in der Geschichte vom Anfang, dieser Edelmann, der dann das Ross gibt und sich dann irgendeine Belohnung erhofft von seinem König. Nein, Gottes Ja, seine Liebe steht schon groß über deinem Leben. Das gilt heute und es gilt in alle Ewigkeit. Du bist geliebt, vollkommen geliebt von Jesus Christus selbst. Deshalb müssen wir Gott nichts beweisen, darum geht es nicht, sondern seine Liebe, die verändert uns. Wenn du zu Jesus gehörst, dann steht das Ja über seinem Leben. Er liebt dich. Bleib in seiner Liebe, lern sie tiefer kennen. Und dann lass seine Liebe deine Motivation sein, anderen zu dienen und diese Liebe anschaulicher zu machen. Amen. Lass uns einen Moment still werden vor Gott und dann leite ich über zu einer Gebetsgemeinschaft. Aber erst werden wir still. Und Vater, wir danken dir auch so sehr, dass du auch in dieser Gemeinde viele Gaben geschenkt hast und dass sie in Liebe gebraucht wirklich dazu führen, dass wir dich mehr erkennen dürfen und dass wir auch das erleben. Danke, dass du ja, uns so deine Liebe sehen und erfahren lässt und wir bitten wirklich darum, dass deine Liebe noch mehr Raum bekommt in jedem Einzelnen von uns und in unserer Gemeinschaft. Und dass wir so dich mehr erkennen und dass auch die Welt daran erkennen darf, dass wir deine Jünger sind, dass wir zu dir gehören, Jesus. So beten wir um deinen Segen für die Woche, die vor uns liegt, dass du uns führst und leitest und ganz mit deiner Liebe erfüllst. Amen.